gratishörspiele.de.
Du hörst Nick Pratt, Amerikas Meisterdetektiv. Von Walter Kabel. Folge 1: Die Hand des Toten. Gelesen von Stefan Krombach. Drittes Kapitel: Der dunkle Punkt. Nick Pratt hatte dem Chauffeur des Autos als Ziel das Warenhaus Wackermeyer angegeben. Vor dem Warenhaus stieg er aus, bezahlte die Taxe und betrat das Riesengebäude, um es durch den anderen Eingang sofort wieder zu verlassen. Zu Fuß eilte er jetzt weiter und verschwand 10 Minuten darauf, nachdem er sich vorsichtig umgeblickt hatte, in dem Papierladen der Frau Margaret Allison in der Jovellstraße. Frau Allison, eine hagere alte Dame mit einem Nickelkneifer auf der dicken roten Nase und mit stets entzündeten Augen, saß hinter dem Ladentisch und sprang bei Nicks Eintritt sogleich auf, streckte ihm beide Hände entgegen und flüsterte: »Oh, wie ich mich freue, mein Junge, wie ich mich freue!« Nick lächelte schmerzlich. »Freuen Sie sich nicht zu früh, Mutter Allison. Das Schwerste kommt erst, den Verfolgern zu entgehen und den wahren Mörder zu entdecken.« »Sie sind also einverstanden, dass ich hier Ihre Rolle jetzt spiele, Mutter Allison?« »Gut, dann will ich schnell Toilette machen. Sobald ich fertig bin, verlassen Sie den Laden, reisen irgendwohin in die Nähe aufs Land, wo Sie als Mistress Alina zur Erholung sich einmieten.« »Ich weiß Bescheid«, sagte die Frau schlicht. »Für Sie tue ich alles, Nick.« Nick Pratt verschwand in dem Zimmer hinter dem Laden. Nach einer Viertelstunde hatte er sich in Frau Allison verwandelt, in eine von Zahnweh geplagte Frau Allison mit einer dicken Backe und einem wollenen Schal um den Kopf. Die echte Frau Allison ging mit einem kleinen Handkoffer gleich darauf zum nächsten Bahnhof und fuhr zum Dorfe Dick Market, 8 Meilen nordöstlich von New York. Nick Pratt aber saß nun hinter dem Ladentisch und las eine Zeitung, die seinerzeit einen ganz genauen Bericht über den Mord an Ben Murphy, Hausmeister in der Villa John Collings, gebracht hatte. Dieser Bericht lautete: »Wir wollen hier unseren Lesern nochmals ein Bild der Vorgänge entrollen, die sich in der Nacht, als der Hausmeister Murphy ermordet wurde, abgespielt haben dürften. Wohlverstanden, dürften, denn der Mord selbst hat keinen Zeugen gehabt. Aber die Gerichtsverhandlung, die mit einer Verurteilung Nick Pratts dieses Drama vorläufig zum Abschluss gebracht hat, enthüllte doch eine solche Fülle von Einzelheiten, dass der öffentliche Ankläger in der Lage war, sozusagen jeden Schritt, jeden Gedanken des Mörders nachzuweisen. Über Nick Pratts Persönlichkeit brauchen wir uns heute nicht mehr auszulassen. Alles in allem ein hochintelligenter Kopf, aber ein sehr widerspruchsvoller Charakter. Etwa vor einem Jahr wurde Pratt Privatsekretär bei Senator Colling, nachdem er vorher Schriftsteller, Reporter, Kinoschauspieler, Angestellter einer Menagerie und sogar Matrose gewesen ist. Dass Nick Pratt von Hause aus den bescheidensten Verhältnissen entstammt, sein Vater war Heizer auf einem Hafenschlepper, mag hier nochmals betont werden. Ebenso wie die Energie des jungen Mannes, der sich von seinem 12. Lebensjahre an sein Brot selbst verdiente und es doch fertigbrachte, 8 Semester die Universität zu besuchen. Nun zu den Vorgängen jener Nacht vom 17. zum 18. Februar dieses Jahres. Ben Murphy hatte gleichzeitig den Weinkeller des Senators zu versehen. Schon im Januar merkte er, dass von den auf Flaschen abgefüllten edlen europäischen Sorten gelegentlich größere Mengen verschwanden. Er teilte dies Senator Colling mit. Beide waren überzeugt, dass nur ein Hausdieb in Frage käme. Am 16. Februar meldete Murphy dann seinem Herrn, er hätte nun endlich ermittelt, dass nur Nick Pratt, der Privatsekretär, der Dieb sein könne. Master Colling hielt dies für ausgeschlossen, obwohl Murphy betonte, dass er Nick Pratt 3-mal beim heimlichen Betreten des Weinkellers beobachtet habe und dass Pratt sich also offenbar einen Nachschlüssel zu dem Keller besorgt haben müsse. Colling befahl Murphy, noch schärfer aufzupassen und Pratt, wenn möglich, beim Verlassen des Kellers zu stellen. Dies bildet sozusagen das Vorspiel. Am 17. Februar meldete Pratt sich krank, indem er seine Wirtin Frau Allison zu Mr. Colling schickte und sich seines Ausbleibens wegen entschuldigen ließ. Am 18. Februar vormittags wurde Ben Murphy dann vermisst. Man durchsuchte die ganze Villa nach ihm. Mr. Colling begab sich schließlich auch in die Keller hinab. Hier nun fand der Diener Graham in einem Raume, den Colling als Laboratorium gelegentlich benutzte, in einem großen Schmelzofen unter Papierasche den im Ellenbogengelenk abgetrennten, noch mit dem Ärmel bekleideten Unterarm Ben Murphys. Dass es Murphys Unterarm war, bewies schon die Tätowierung auf der Hand in Form eines Ankers. Murphy war früher Steuermann auf Mr. Collings Privatjacht gewesen. Die herbeigeholte Polizei, insbesondere Detektivinspektor Grapley, durchsuchte das ganze Grundstück nochmals. In dem stets unverschlossenen Laboratorium entdeckte Grapley dann in einer Ecke Blutspuren, die darauf hindeuteten, dass hier ein Kampf stattgefunden hätte. Außerdem lagen an derselben Stelle ein Büschel grauer Kopfhaare, unzweifelhaft von Murphy herrührend, und zwei kleine Büschel blonder Haare, deren Untersuchung ergab, dass sie von einem Männerkopf stammten und dass sie leicht mit einer wohlriechenden Pomade durchfettet waren. Diese Pomade war es, die den Verdacht, Murphy ermordet zu haben, auf Nick Pratt lenkte. Schließlich fand Grapley auch am Abend des 18. Februar, nachdem man bisher umsonst nach Murphys Leiche gesucht hatte, in einem großen, zugedeckten Steinbottich, der mit einer scharfen Säure gefüllt war, winzige Reste von Metallknöpfen, die er mit einer Zange herausfischte. Es waren Reste von Hosenknöpfen. Ferner lagen noch in dem Bottich drei Platinstückchen, die offenbar zu einem falschen Gebiss gehört hatten. Und Murphy hatte ein solches getragen. Senator Colling erklärte nun, dass er als Besitzer großer chemischer Fabriken diese Säure erst unlängst durch Experimentieren zusammengestellt habe und dass sie die Eigenschaft hätte, menschliche und tierische Leichen vollständig aufzulösen und verschwinden zu lassen. Er erklärte weiter, er habe gelegentlich über diese Säure mit Pratt gesprochen. Dies gab Nick Pratt später auch zu. Ein Versuch, den Kadaver einer Katze in der Säure aufzulösen, zeigte, dass der Kadaver bereits nach einer Stunde spurlos verschwunden war. Mithin war es sehr gut möglich, auch eine menschliche Leiche in kurzem völlig zersetzen zu lassen. Jetzt erst überwand Mr. Colling seine anfängliche Scheu, die Weindiebstähle zu erwähnen, und teilte Inspektor Grapley mit, dass Ben Murphy den Privatsekretär habe auflauern sollen. Eine genaue Durchsuchung des Arbeitszimmers Nick Pratts in Mr. Collings Villa förderte aus einem sehr schlau angelegten Versteck unter den Dielen 40 leere und 8 volle Weinflaschen zutage. Inspektor Grapley begab sich nun gegen 11 Uhr eilends zu Nick Pratt, der in dem kleinen Hause der Frau Allison im ersten Stock die beiden Vorderzimmer bewohnte, fand ihn mit leichtem Fieber im Bett liegen und erhielt von ihm auf seine Fragen zur Antwort, er, Pratt, habe seit dem vorigen Abend das Haus nicht verlassen. Grapley sah, dass Pratt den Kopf ganz kahl geschoren trug. Pratt erklärte, er habe morgens einen Barbier kommen und sich das Haar mit der Maschine schneiden lassen, da er es im Sommer stets kurz trage. Der Barbier Mr. Jump bestätigte, dass er morgens 9 Uhr bei Pratt gewesen sei. Ob ein paar Haarbüschel ausgerissen gewesen waren, wusste er nicht. Pratt wurde verhaftet und leugnete alles. Er blieb dabei, er sei seit dem 17. abends nicht mehr ausgegangen. Wein habe er niemals gestohlen, habe auch niemals heimlich den Weinkeller betreten und ebenso wenig die Flaschen unter den Dielen verborgen. Aber das Belastungsmaterial, das gegen ihn sprach, war zu groß. Man glaubte ihm nicht. Man hielt ihm vor, dass er in der Nacht vom 17. zum 18. fraglos wieder im Weinkeller gewesen und von Murphy überrascht worden sei, den er dann im Laboratorium ermordet und im Säurebottich habe verschwinden lassen. Nun kommen wir zu dem in der Presse so viel erörterten einzigen dunklen Punkt dieser Mordtat. Zu der Frage, weshalb hat Nick Pratt seines Opfers linken Unterarm nicht ebenfalls in dem Säurebottich verschwinden lassen? Weshalb verbarg er ihn im Ofen? Der Vertreter der Anklage hat dies folgendermaßen erklärt. Pratt sei, als er die Leiche in den Bottich legte, durch ein Geräusch im Hause gestört worden und habe den Arm, der im Bottich nicht mehr Platz hatte, im Ellenbogengelenk hastig abgetrennt und in den Schmelzofen geworfen. Tatsächlich sind vor dem Bottich Blutflecke und Zeugfetzchen, die von Murphys Jacke herrühren, gefunden worden. Und doch, auch die Geschworenen hielten diesen Punkt noch für reichlich rätselhaft und unklar. Das merkte man während der Verhandlung an ihren Fragen. Pratts Verteidiger hat diesen Punkt dann auch kräftig ausgenutzt, um seinem Klienten zu helfen. Allerdings hat er sich die Sympathien der Geschworenen dann dadurch verscherzt, dass er die Geschmacklosigkeit beging, Äußerungen zu tun, als ob auch Mr. John Colling Murphy beseitigt haben könne. Diese unsinnige Verdächtigung des angesehenen Senators trug viel dazu bei, Nick Pratts Schicksal zu besiegeln. Er ist jetzt zum Tode verurteilt worden und er wird wahrscheinlich bis zum letzten Moment leugnen. Ein Mann wie er gesteht nicht. Ein Mann wie er wird den elektrischen Stuhl stumm besteigen und die Frage ungelöst lassen, weshalb wurde Murphys Unterarm in den Schmelzofen geworfen? So schloss der Zeitungsartikel. Nick Pratt lehnte sich jetzt in seinem Stuhl bequem zurück und starrte grübelnd vor sich hin. Schon während seiner Untersuchungshaft hatte er sich immer wieder gefragt, wer steckte als Urheber hinter dieser Schurkerei, deren Opfer er geworden war? Wer hatte ein Interesse daran, ihn zu verderben? Wer hatte die Haarbüschel in das Laboratorium gebracht? Wer die Weinflaschen unter den Dielen versteckt? Wer also hatte den Verdacht in so teuflischer Hinterlist auf ihn gelenkt? Wer nur? Wer? John Colling etwa? Doch, weshalb? Er hatte ja mit Colling bis zuletzt auf freundschaftlichem Fuße gestanden. Weshalb sollte Colling ihn auf diese Weise aus dem Wege räumen wollen? Ein paar Schulkinder kamen und kauften Kleinigkeiten. Sie merkten nicht, dass Mutter Allison hier nur einen Doppelgänger gefunden hatte. Sie bedauerten sogar die ihnen gut bekannte Mutter Allison ihrer Zahnschmerzen wegen. Nick Pratt war zufrieden. Seine Maske musste vorzüglich sein. Abermals begann er angestrengt nachzudenken. Drei Fragen waren es, um die sich hauptsächlich seine Gedanken bemühten. Wer hatte ihn verderben wollen? Woher hatte dieser Schurke die blonden Haarbüschel erhalten, die Grabley fand? Weshalb war Murphys Arm in den Ofen geworfen worden? Die letzte Frage war am leichtesten zu beantworten. Murphys Arm sollte eben gefunden werden, damit der Mord so entdeckt würde und er, Pratt, als Täter verhaftet werden könnte. Aber die beiden anderen? Nein, darauf ließ sich keine Antwort ausklügeln. Nick Pratt sann und sann. Heute, wo er nun frei war, arbeitete sein Kopf jedoch schärfer als bisher in der engen Zelle. Heute stieg plötzlich eine besondere Vermutung in ihm auf. Pratts stahlgraue Augen flimmerten vor Erregung. Da war eine Spur. Und diese Spur wollte er nun unverzüglich weiterverfolgen. Er stand auf und wollte sich zum Ausgehen fertig machen. In demselben Moment jedoch öffnete sich die Ladentür und ein kleiner, buckliger alter Mann trat ein und verlangte Schreibpapier. Die nächste Folge von Nick Pratt erscheint am Freitag. Dann hörst du Kapitel 4, auf Leben und Tod. Damit du keine Folge verpasst, abonnier den Podcast jetzt kostenlos. Bei Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo du deine Podcasts hörst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn persönlich an deine FreundInnen weiterempfiehlst oder eine Bewertung mit ein paar Sternen abgibst. Dies ist ein Podcast von gratishörspiele.de. Schau mal auf meiner Seite vorbei, dort findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele, Hörbücher und Podcast-Empfehlungen.